Lieben und herzlich willkommen zurück zum Kontextur Podcast. Eine neue Episode ist raus und dazu begrüßen wir euch jetzt. Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner wie immer. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady tun. Und alle weiteren Infos und Links, wo, was und wie, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt los geht's!
Mal wieder Podcast-Zeit, Kontextur Podcast. Wir sind heute, wir sagen ja immer, ob wir zusammen sind oder verschieden oder in Zoom oder wo auch immer. Und heute sind wir mal an einem ganz neuen Ort und zwar in Berlin. Und neben mir sitzt Angelika und noch jemand, den wir gleich vorstellen werden oder der sich selbst vorstellen wird. Und hallo Angelika, schön, dass wir uns auch mal wieder sehen nach all der Zeit gefühlt.
Hi Katharina. Schön, dass ihr uns wieder zuhört nach zwei Sonderepisoden und noch einer weiteren Episode, die ihr dazwischen hört. Wir nehmen heute auf, es ist der 22.02. Wir haben heute einen vollen Tag, alle gemeinsam. Wir sprechen jetzt gerade einmal im Podcast und heute am Abend ist auch noch eine Veranstaltung. Und wir umkreisen das Thema Gerechtigkeit und Stadt und auch Wohnen. Und zwar tun wir das heute mit Gabo Heindl. Und es freut mich total, Gabo, dass du da bist. Wir planen diesen Podcast nämlich auch schon länger. Und es gab den Wunsch, ganz explizit auch mal mit dir zu sprechen.
Von wem?
Von Menschen, die unsere Instagram-Accounts folgen. Es gibt immer mal wieder so eine Fragerunde, wozu sollen wir sprechen und mit wem? Und du wurdest explizit gewünscht. Und jetzt hat sich das perfekt ergeben, dass wir uns sehen. Und deswegen sprechen wir heute mit dir. Gabo, wer bist du und was machst du?
Ach, ich mag das überhaupt nie, diese Selbstvorstellungen. Hallo alle zusammen, die da jetzt reinhören. Ich bin Architektin, Stadtplanerin, schon lange selbstständig in Wien. Bin auch, aber das ist jetzt im Moment, weil zu modisch, habe ich mich früher immer wieder auch Aktivistin genannt. Aber ich würde sagen, ich bin aktivistisch tätig dort, wo es notwendig ist. Bin jetzt aber natürlich sehr eingeteilt in meiner Professur für Bauwirtschaft und Projektentwicklung, Architektur, Stadt, Ökonomie an der Uni Kassel, die ich seit Herbst 2022 besetze, das Fachgebiet, und dort auch versuche, das tatsächlich der neuen Zeit und den Polykrisen entsprechend neu aufzusetzen.
Ja, danke, dass du heute Zeit hast. Einen Punkt, den ich in deiner Arbeit wahnsinnig spannend finde, ist, dass du explizit politisch bist. Also eine sehr politische Person, die sich auch explizit zu diesen Themen äußert. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das kam? Was hat dich politisiert? Warum bist du eine politische Planerin?
Also politisch ist ja alles. Selbst wenn jemand sagt, ich bin nicht politisch, dann ist man quasi implizit politisch, weil man vielleicht ein politisches System mit unterstützt oder nicht kritisiert oder dementsprechend schlicht stiller Teilnehmer ist. Politisch, ich denke, wenn man ein bisschen offen durch die Welt geht, schreit einem ja eine gewisse, quasi, wie soll man sagen, himmelschreiende Ungerechtigkeit irgendwie ständig ins Auge, in die Ohren, in jede Form von Wahrnehmung. Und von daher kann ich mir kaum vorstellen und sehe das auch im Moment nicht, dass, also auch an der jungen Generation, ich würde sagen, es gibt eine massive Repolitisierung grundsätzlich. Ich bin wahrscheinlich sozialisiert und architekturstudierend und in die Architektur eingestiegen zu einer Zeit, wo das nicht so dringlich war, anscheinend. Ich erzähle aber manchmal wahrscheinlich doch gern, dass, sagen wir so, das Politische, das in mir angelegt war, vielleicht gezündet oder sozusagen verstärkt wurde in meiner Zeit, als ich das Riesenglück hatte, als junge Architekturstudentin zur Nachbarin und Untermieterin von Margarete Schütte-Lihotzky zu werden, die als also damals 95-Jährige hatte bis kurz vor ihrem 103. Lebensjahr gelebt, und zwar in der Franzensgasse in Wien, und hatte damals eine kleine super Wohnung, wo sie eine junge Architekturstudentin, und das war dann für diese Jahre ich, aus einem totalen Glück und Zufall heraus, und das natürlich zu sehen, eine, nicht nur eine der ersten Architektinnen Österreichs, aber auch eine explizit sich damals schon feministisch und eben letztlich dann auch als Kommunistin sozialistisch engagierte Architektin im Roten Wien an Gemeindebauwohnungen planend im neuen Frankfurt rund um Ernst May, dann später auch sozusagen als Kommunistin mit auch allen Schwierigkeiten, über die sie dann auch sprechen und reflektieren musste, in Russland tätig, in der Türkei tätig und dann am Ende quasi auch als aktive Widerstandskämpferin gegen die Nazis fast umgebracht, ihr Augenlicht verloren, danach boykottiert, im Kalten Krieg und so weiter. Also sozusagen eine Architektin, die sich explizit ganz klar als politische Architektin verstand und das bis ins allerhöchste Lebensalter. Und das ist schon prägend. Das war toll.
Ja, danke für den Einblick. Das macht doch nochmal ganz viele Themen auf, die wir wahrscheinlich später nochmal in unterschiedlichen Richtungen aufnehmen werden. Lass uns mal ins Heute, in die Gegenwart springen. Viele deiner Publikationen, auch du hast es vorher schon angesprochen, die Themen, die ihr am Lehrstuhl bearbeitet, drehen sich auch um das Thema Gerechtigkeit, Architektur und Stadt. Wer hat Zugang? Was kann man überhaupt machen? Wer hat Recht, Raum einzunehmen? Fragen nach Eigentum und so weiter und so fort. Wo stehen wir denn heute, wenn du auf diese Themen blickst, im Sinne der Gerechtigkeit?
Ja, heute klingt immer so, als ob man es mit etwas anderem vergleichen müsste. Und ich glaube, man muss es immer im Jetzt auch sozusagen vergleichen, im Sinn dessen, wie massive Wohnungsnot steht zu einer Spekulation bis riesigen Wohnräumen, also so ein Verhältnis, eine Verhältnismäßigkeit im Heute zu erkennen. Und was absolut deutlich wird, ist, dass durch diese Kombination, die ja immer schon im Raum stand, aber jetzt so extrem wird, nämlich der sozialen Krise und der Klimakrise oder Klimakatastrophe, wird es letztlich zu einer absoluten Verschärfung kommen, wenn wir nicht uns dagegen wehren, nämlich in der Verschärfung des Kampfes um Raum, des Kampfes darum, wer letztlich auch bei der ganzen Ökologisierung, wer die Gewinne einstreift und wer nicht. Es wird sich noch massiver verteilen, sozusagen bis zu ganz trivial, für wen die Sonne scheint. Ja? Wer hat Grundstücke und Dächer, auf denen PV-Anlagen montiert werden können und wer nicht? Wer wird sozusagen, wem wird vorgeschrieben werden, Wohnraum im Schnitt zu verkleinern und wem nicht? Ja? Also sozusagen all diese Fragen stehen so quasi brutal im Raum, dass es, glaube ich, eigentlich total, also ich gar nicht verstehen kann, warum nicht jeder sie sozusagen grundsätzlich immer im Zentrum hat. Aber ich hoffe, dass doch quasi dadurch, dass es jetzt bis zu auch die Wohnungsnot die Mittelschicht erreicht oder längst erreicht hat, dass ich hoffe, dass es nicht zu einem weiteren Ausdifferenzieren und gegeneinander ausdividieren kommt, sondern eher zu einem Zusammenhalt und solidarischen sich wehren gegen diese weitere letztlich Ungleichverteilung.
Ja, du sprichst es an, das ist ja auch schon öfter formuliert worden, dass wir ja aktuell Schwierigkeiten haben, Öffentlichkeit herzustellen, also Öffentlichkeit in einem gesamtgesellschaftlichen, auf einer gesamtgesellschaftlichen Basis, wo überhaupt diese Themen noch diskutiert werden können. Wir merken das ja auch persönlich, dass man immer mehr getrieben von Partikularinteressen, aber auch in diese bekannten Bubbles abdriftet, wo man das Gefühl hat, hier denkt ja jeder wie ich. Und wenn man dann aber plötzlich auf die politischen Tendenzen und die Entwicklung guckt, dann sieht man, dass es zwischen diesen Partikularinteressen ja zu massiven Kulturkämpfen auch kommt, die es ja fast in den letzten, also 2-3 Jahren, alle politischen Vorschläge, die diese Themen ja auch versucht haben zu behandeln, wurden ja so hoch polarisiert, dass sie am Ende nicht kaum mehr lösungsfähig gewesen ist. Wie siehst du diese Entwicklung? Also wie können wir überhaupt diese Räume zum Diskurs, zur Debatte noch herstellen? Also was, weil auch, ich habe das Gefühl, auch die Politik hat mal totale Probleme. Sie meandert ja auch, ne? Wir haben Forderungen wegnehmen, nee, Forderungen wieder hin. Nee, jetzt wollen wir 400.000 Wohnungen, nee, jetzt wollen wir umbauen, nein, jetzt. Also das, es gibt, ich würde sagen, von einem Großteil von den Menschen, mit denen ich auch spreche, gibt es eine Inkompetenzunterstellung, der politischen Landschaft. Und alle sind unzufrieden und alle nörgeln. Und man hat aber nicht das Gefühl, wie kann man wirklich den Schritt nach vorne machen? Wie siehst du diese aktuelle, auch kommunikative Situation, in der wir gerade stecken?
Ich finde, du hast mit dem Wort Mäandern eher ein super Wort gebracht. Nämlich, das Mäandern ist ja nur die totale Hilflosigkeit bis absichtliches Herummeandern um die Grundfrage, die im Raum steht. Die Grundfrage, die im Raum steht, ist sozusagen der Kapitalismus plus die Marktlogik, die gewisse total basale, fürs Leben notwendige Themen einnimmt. Ja, und sozusagen so wenig, ich glaube, so wie jeder in Deutschland noch ganz klar sagen würde, Wasser soll nicht der Marktlogik entsprechen, wie wir sozusagen unser Recht auf Wasser einfordern, so ist eigentlich für mich überhaupt nicht verständlich, warum wir das beim Wohnen nicht genau gleich sehen. Ja, also so, außer wir würden sagen, nee, Wohnen muss ja gar nicht sein. Musst du wohnen? Ja, weil Wasser muss sein, Wohnen muss auch sein. Dasselbe gilt eigentlich für Grund und Boden. Grund und Boden können wir nicht vermehren, ja, der ist einfach beschränkt. Die Frage ist, wie haben wir es zulassen können, dass das sozusagen, dass es so eine nicht nur normale Marktlogik auf dieses öffentliche Gut gibt, sondern aber auch sozusagen so eine enorme Spekulationslogik, die sich entwickelt hat. Das heißt, im Grunde mäandern ja alle herum, weil sie eigentlich die Dinge nicht beim Wort nennen wollen. Ja. Und warum wollen sie das nicht? Weil wenn wir letztlich, und jetzt kommen wir wieder auf den Begriff Gerechtigkeit zurück, wenn es darum ginge, sozusagen hier wirklich eine gerechtere Welt und damit auch ein gutes Leben für alle zu fordern, dann heißt das schlicht und einfach, dass manche auch massiv geben werden müssen, beziehungsweise das auch genommen werden muss, beziehungsweise auch eine Frage von wo ist zu viel, wo ist zu wenig. Und deswegen halte ich eben auch wirklich, auch selbst quasi, wenn wir über so Mittelwerte sprechen, es ist alles ein Mäandern, ja, um nicht zu benennen und ganz konkret zu werden, wo eigentlich die Problemlagen sind.
Das, was du angesprochen hast, Katharina, ist ja auch sehr eng verschränkt mit dem Thema Polarisierung und dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden in der Gesellschaft. Wir sehen gerade Bauernproteste, Proteste gegen die AfD, also Protest auf mehreren Ebenen in unterschiedliche Richtungen. Auch sehr viele Soziologen. Ich habe vor ein paar Tagen ein ausführliches Interview mit Steffen Mau, wenn ich die richtig liege, gehört, zum Thema Triggerpunkte in der Gesellschaft, wo es darum ging, welche Themen greifen überhaupt noch, beziehungsweise wo kann man überhaupt auch noch einen Konsens finden. Und du hast es ja vorher schon gesagt, eigentlich ist das Wohnen ja etwas, das alle betrifft und inzwischen auch schon eben so große Bevölkerungsgruppen, die quasi keine Möglichkeiten mehr sehen, irgendwas zu bekommen. Wieso ist es dennoch so schwierig, eine gewisse Ehrlichkeit in der Politik herzustellen, beziehungsweise du bist ja selbst auch auf einer Hochschule tätig. Es gibt ja eigentlich genug Wissenschaft in Anführungszeichen und auch eine Faktenlage. Also dieses Thema, wie kommen wir dem denn einen Schritt näher?
Grundsätzlich sind ja wahrscheinlich alle ehrlich. Die Frage ist ja, wie sprechen wir mit Grundeigentümerinnen, wie sprechen wir? Das Problem ist ja bis hin zur Wissenschaft, dass ja oftmals in der Gesellschaft, wo nach wie vor das Bildungssystem so funktioniert, dass Menschen mit großem Bildungsvorsprung auch dorthin kommen, wo dann Bildung passiert, kann man sich auch ausrechnen, dass dann auch bis zu Eigentümerschaften und so weiter mit Teil des Pakets sind. Das heißt, in Wirklichkeit sprechen, glaube ich, auch Menschen nicht ehrlich darüber, dass manche schlicht ihr Recht auf arbeitsloses Einkommen durch Eigentum verteidigen, während andere zu wenig Wissen, aber auch zu wenig Energie haben, zu sagen, wie hast du überhaupt so ein Recht? Ja? Also jetzt, wenn ich das kurz erklären kann, arbeitsloses Einkommen würde genau das sein, dass ich sage, ich bin Hausbesitzerin von, bin ich nicht, by the way. Ich besitze kein Eigentum auf Wohnen, aber ich sage mal fiktiv, jemand ist Hausbesitzerin von mehreren Häusern und das ist jetzt quasi noch der kleine Fall, aber dann sprechen wir mal über Vonovia oder sprechen wir richtig große Wohnbauträger oder bis zu eben spekulativen Firmen mit Wohnen. Dann ist über die reine Tatsache, dass quasi über dieses Eigentum ständig Miete fließt, ist das 2- bis 3-facher sozusagen Rücklauf und letztlich ja bis auf das natürlich Wartung und so weiter gemacht werden muss. Aber aber ein selbstarbeitendes Ding. Also wir haben auch vor kurzem in unserer Recherche zu A Room of Her Own über Wohneigentum und den Gender Wealth Gap, diese schwierige Verknüpfung, auch noch mal herausgefunden, dass David Camerons Wohnung zum Beispiel mehr verdient hat als er selbst, als er Prime Minister war. Ja? Also von daher sozusagen, wir sprechen tatsächlich von einer Verteidigung von ganz vielen, von denen, die diese Wohnungen haben, ja, und diese Räume haben, selbstverständlich das auch nicht aufzugeben.
Während wir eben über genau diese Themen nicht sprechen, ne? Wir sprechen nicht über den Boden, wir sprechen nicht über das Eigentum, spricht die Politik dann auf einmal von Prämien, die verteilt werden für Häuselbauern.
Genau.
Ne?
Genau.
Also wir haben in Österreich, gab es jetzt gerade den Vorschlag, 100.000 Euro Bonus zu geben für Leute, die bauen, Einfamilienhäuser.
Deutschland gibt es ja auch. Ja?
Absolut, also ich will gar nicht Deutschland entschuldigen in dem Fall, aber das meinte ich vorher auch mit einer Ehrlichkeit. Ne? Also wie kann man heute noch auf einer politischen Ebene für solche gesellschaftliche Ideale, die es eher gilt, ne, wo es eigentlich eher gelten müsste, die Leute mitzunehmen und zu sagen, das können wir nicht mehr machen aus Gründen und das zu erklären. Mhm. Wieso kann es sein, dass es gerade diese populistischen Frames sind, die dann aufgeführt werden und die auch tragen?
Ich glaube, es liegt am lange aufgebauten und gut geframten Versprechen des Wohneigentums. Und das ist letztlich, was jetzt all diejenigen, die sagen, wir unterstützen euch trotz der Baukrise, trotz der Wirtschaftskrise, geben wir euch Geld, damit ihr euch euren Traum, das Häuschen im Grünen bauen könnt, dann ist das nur die Antwort darauf, dass davor das Häuschen im Grünen und das Eigentum aufgebaut wurde als der ultimative sozusagen Lebenstraum aller Menschen. Dass das längst, wir haben jetzt gerade, wirklich, ich komme direkt vom Computer, wo wir gerade ein Forschungsprojekt schreiben darüber, wie man eigentlich kollektiv viele leerstehende Einfamilienhäuser in kollektive Genossenschaften übertragen könnte und die verdichten könnte und dort eine Form von urbanerer Struktur. Es gibt so wahnsinnig viele, also ich glaube, wie viele Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland, und dass das alles nicht der Traum ist, ist glaube ich, wenn man real vor Ort ist, sehr, sehr schnell klar. Aber politisch wurde, und das ist ein total perfides Netz an ganz vielen verschiedenen Dingen, dieses, was man nennt, Responsibilisierung, ne, dass wir alle verantwortlich gemacht wurden, uns selbst zu kümmern um unsere Pension, um unser darauf, dass wir sagen, wie werden wir denn alt werden, wie werden wir denn dann sozusagen tatsächlich sicherstellen können, dass wir trotz unserer unsicheren Jobs und so weiter dann auch was haben. Da steht ganz massiv das Wohneigentum als Versprechen im Raum, weil uns das dann entweder selbst den Wohnraum geben wird oder genau dieses arbeitslose Einkommen, damit ich mir selbst eine viel zu teure Wohnung wiederum wohl leisten kann. Wurde das Mieten massiv erschüttert im Sinn einer Sicherheit. Also wenn man sich vorstellt, wie sehr die Geschichte quasi des Roten Wiens und des Wiener Wohnungsmarkts davon lebt, dass Mietwohnungen im Mietpreis gedeckelt gesichert sind, dass du sie dauerhaft hast, dass du sie bis zu sogar deinen Kindern weitergeben kannst. Ja? Das sind ja alles Qualitäten, die dieselben sind in einer Eigentumswohnung, plus ich muss noch nicht mal einen Kredit haben oder Schulden haben und ich kann sogar gehen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Ich bin eigentlich viel freier in der Mietwohnung, aber nur dann, wenn sie eine sichere Mietwohnung ist. Je mehr das Mieten unsicher gemacht wird, und das sehen wir ja rundum, überall, desto mehr zwingt man die Menschen dazu, eigentlich auf das, was vermeintlich sicher ist, das Eigentum zu setzen. Und damit spalte ich die Gesellschaft genau in die sich das leisten können oder die sich in diesen sozusagen bis hin zu Verschuldungsprozess einlassen und in die sich es nicht leisten können. Und dann habe ich eine noch schlimmere schlimmeres Verhältnis von denen, die wiederum damit Geld machen müssen und die Wohnungsnot anderer ausbeuten.
Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen, und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen, und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Deutschland ist ja fürhin eigentlich ein Markt mit geringen Eigentumsquoten, was sich ja auch seit 2008, aber würde ich sagen, nochmal stark verändert hat. Seitdem, das wurde ja von überall suggeriert, dass man, also auch Privatanleger, dass es nur im Betongold sozusagen eine Sicherheit gibt. Was mich interessiert, wie siehst du so Projekte wie DW enteignen? Wo ich immer das Gefühl habe, ich wohne jetzt zum Beispiel in Leipzig, wo das der Begriff Enteignung sofort einen Schock auslöst, wenn der nur ausgesprochen wird, weil es da halt zwei Enteignungswellen gab. Also das ist ja auch alles restituiert, teilweise restituiert worden, aber Enteignung, das wird halt mit dem nationalsozialistischen und dem sozialistischen Regime in Verbindung gebracht. Und dieses Wort kann man eigentlich nicht verwenden oder es ist sofort ein massiver Triggerpunkt.
Ich habe so viele Veranstaltungen schon zu dem Thema quasi mitgemacht. Es gab sogar mal es gibt eine sehr kritische Wirtschaftsuniversität Wien-Gruppe, die den ganzen Abend, das fand ich wirklich toll, die über den ganzen Abend nur Enteignung drüber geschrieben haben und gesagt haben, okay, wir wollen nicht mehr darüber sprechen, warum es das bräuchte, sondern was eigentlich dann ist, wenn wir dort sind. Ne? Aber es ist trotzdem natürlich ein Problem mit dem Begriff. Eigentlich, ich habe jetzt langsam, also ich finde den Begriff Vergesellschaftung interessanter oder Sozialisierung. Finde auch, der Enteignung ist ein politischer Kampfbegriff und ich finde, Deutsche Wohnen enteignen hat wirklich enorm viel geleistet. Also es ist großartig, wie sehr Undenkbares denkbar geworden ist, wie sehr es klar geworden ist, dass es ohne einen tatsächlichen Paradigmenwechsel und ein wirkliches Umdenken, wer sozusagen wem die Wohnungen gehören sollen und wie sie verwaltet werden sollen, in denen sozusagen die Menschen alle leben, da hat Deutsche Wohnen enteignen für Berlin und für ganz Deutschland unglaublich viel erreicht und auch natürlich mit diesen 60% Zustimmung deutlich gemacht, dass hier dass Politik viel mutiger sein könnte. Zum Begriff selbst finde ich, dass es eigentlich spannender ist, mit Karl Marx zu sagen, es passiert ja ständig Enteignung, aber von oben nach unten. Also sozusagen unten wird enteignet, ne? Also sozusagen wir werden alle enteignet unserer Chancen, also sozusagen, und jetzt wir auch alle unterschiedlich natürlich, je nachdem, wir sind hier drei weiße Frauen, in unterschiedlichen akademischen Jobs. Also wir selbst müssen natürlich reflektieren, also und können nicht immer von einem selben Wir sprechen. Aber es gibt, also ich habe mal selbst in einem kleinen Housing Manifesto am Ende sozusagen enteignet die Enteigner. Das ist dieser klassisch alte sozusagen, ja, das marxistische Konzept, dass es im Prinzip ja gilt, die Enteignung mal dort festzumachen, wo sie tatsächlich passiert und wo wir nicht darüber sprechen, weil sie vollkommen akzeptiert wird, ja, und nämlich tatsächlich, indem uns Rechte, Anteile und so weiter genommen werden über diese spekulative Marktlogik.
Wenn ich da noch eine kleine Anfügung machen darf, was auch oft als Argument aufgeführt wird, was ich auch wichtig finde, ist, es wird ja ständig enteignet, ne? Für Autobahnbauten wird enteignet, ja, für Kohleabbau. Das ist die auch, aber es ist halt die Frage, wo wird auch hingeschaut?
Wenn man jetzt bei dem Begriff bleiben wollte, dann ist das ein sehr gutes Argument, das Technische, das sagt, wenn Straßenbau ein öffentliches Interesse ist und dafür quasi, das ist der Grund dafür, dass Enteignung, und jetzt wieder dieser technische Begriff dafür, das heißt ja nicht Raub, das heißt ja nicht wegnehmen, sondern es heißt einfach ein erzwungenes Kaufen, oft um einen sehr hohen Preis, damit eben das, was für das öffentliche Interesse an allererster Stelle wichtig ist, nämlich die Straße gebaut werden kann, gebaut wird. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen in der heutigen Zeit, quasi, dass Straßenbau wichtiger wäre als Wohnbau, dann müsste man sagen, über das, glaube ich, würden ganz viele, die hier zuhören, sofort lachen und sagen, also da braucht man gar nicht nachdenken, ich nehme den Wohnbau vor dem Straßenbau.
Das war schon mal ein sehr guter Einblick. Jetzt haben wir so einen relativ großen Bogen gemacht und sind aber auch in manche Themen nochmal spezifischer reingegangen. Manche Zuhörerinnen und Zuhörer sind vielleicht nicht ganz so firm überhaupt mit diesem Thema. Lass uns vielleicht nochmal auf eine Kernerkenntnis deinerseits zurückkommen zum Thema Wohnbau. Du arbeitest schon sehr lange an diesem Thema. Was würdest du sagen, für dich ist eine oder vielleicht auch zwei wichtigste Erkenntnis, die du auf diesem langen Weg des am Thema Arbeitens mitgenommen hast?
Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist in der Tat, jetzt könnte ich sozusagen die ganz vordergründigen Sachen nennen. Das eine ist Bezahlbarkeit und Mitsprache. Also sozusagen, das sind zwei Themen, die in ganz vielen Fällen leider nicht zutreffen. Und da ist tatsächlich der Begriff bezahlbar besser als leistbar, weil über Leistbarkeit oft gesagt wird, 30-40% deines Gehalts oder deines Einkommens oder deiner Mindestsicherung wirst du schon zahlen können. Nur wenn die Mindestsicherung so niedrig ist, dass quasi 40-50%, da ist nichts mehr bezahlbar daran an der Wohnung. Ne? Oder bis zu, wir haben Studien gemacht, wo effektiv du nachweisen kannst, dass jemand quasi mit ganz geringem Einkommen, und oft betrifft das Frauen, natürlich oft noch Frauen, POC oder in unterschiedlichen intersektionalen Marginalisierungsverhältnissen, nämlich genau dort, dass du im Prinzip, wenn du anders rechnest als in Prozentsätzen, dann im Grunde, wenn ich sagen würde, ich brauche so viel Geld fürs Leben, dann ist überhaupt keins mehr da fürs Wohnen. Und es wird aber genau umgekehrt leider das ganze Geld fürs Wohnen ausgegeben, und ich weiß gar nicht, wie Menschen das schaffen. Ich sitze oft selbst viel in NGO und in Organisierungs- und Selbstorganisierungskreisen unterstützend, und ich habe das oft gehört, dass Menschen am Ende des Mitte des Monats nicht wissen, heizen oder essen. Aber die Miete zahlen müssen sie immer, ne, wenn sie sie nicht verlieren wollen. Das heißt, Bezahlbarkeit ist etwas, und da gibt es jetzt viele Schrauben, an denen man schrauben müsste. Und das andere ist natürlich eine Form von Wissen, dass es meins ist, ohne dass ich es quasi als Eigentum haben muss. Und da ist ja leider in diesem deutschen, durch das griechische und römische Recht und durch die verschiedenen Begriffe immer wieder auch so eine Verwirrung, was heißt jetzt Besitz, was heißt Eigentum. Aber im Grunde, wenn ich sage, ich miete eine Wohnung, ich habe einen Schlüssel, den ich schließe die Tür, und sie gehört mir, ohne dass sie sozusagen mir im Sinn des Grundbuchs gehören muss, das ist ja wichtig, dass ich eine Sicherheit habe, dass ich über den Schlüssel die Sicherheit habe und sie mir auch zu meinem Eigen machen kann. Das sind die zwei, sozusagen würde ich sagen, wichtigsten Themen aus einer Nutzerinnenperspektive heraus. Jetzt kann man sagen, politisch gibt es da jetzt ganz viele Hebelpunkte. Und für mich war die Arbeit an meiner DIS und dann später an meinem Buch Stadtkonflikte, radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung dahingehend sehr aufschlussreich, weil ich mich da im ersten Teil von dreien mit eben dem Roten Wien auseinandergesetzt habe und der Frage damit, das Rote Wien ist eben das sozialdemokratische Wien der Zwischenkriegszeit, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, und im Grunde sozusagen so ein Sozialismus und ein großer quasi kommunaler Wohnbauerrungenschaft damals, wovon Wien bis heute zehrt. Wurde auch nie verkauft, wurde weiter ausgebaut und so. Und da hat man eigentlich gesehen, dass es verschiedene Wege gibt. Also man muss sich vorstellen, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert gab es ja auch Gründerzeit war eine extrem spekulative Zeit. Ja, also, aber es wurde dann im Ersten Weltkrieg in Wien ein sehr strenger Mieterinnenschutz eingeführt, weil auch viele aus dem Krieg zurückkamen und sozusagen wieder wohnen wollten. Der Mieterinnenschutz hatte sehr niedrig gedeckelte Mieten vorgesehen, eine Sicherheit und eben noch die Möglichkeit, die Stadt Wien auch angehen konnte, dass sie leerstehende Wohnungen, nicht genutzte Wohnungen zwangsanfordern konnte. Das hieß damals Wohnungsforderungsgesetz. Diese Kombination aus niedrigen Mieten und nicht der Möglichkeit, andere spekulativ leer stehen zu lassen, also Situation ähnlich wie heute, nur sozusagen regulierungsstrukturell überhaupt nicht, hat aber trotzdem wieder einen ähnlichen Effekt wie heute bewirkt, dass spekulative Wohnbaugesellschaften nicht mehr bauen wollten. Die Privatwirtschaft wollte nicht mehr bauen. Warum? Weil man mit Wohnbau plötzlich nicht mehr so gut spekulieren konnte. Und jetzt würde heute jede Regierung, so wie die deutsche auch und wie die österreichische und so weiter, sagen, was können wir tun, dass der Markt wieder baut? Ja? Bauen, Bauturbo, da sozusagen da unterstützen, Grundstücke günstiger hergeben, schauen, dass alles wieder billiger wird, Förderungen und so weiter. Hätte Wien damals auch machen können. Es sind nämlich auch durch das Ende der Spekulation, da muss man im Heute vielleicht noch drauf warten oder im Schauen genauer schauen, was da die Spekulationlogiken sind, aber sind damals auch die Grundstücke gefallen. Weil wenn man nicht auf Wohnbau spekulieren kann, hat man auch plötzlich nicht mehr auf Grundstücke so spekulieren können. Und diesen Moment hat, und ich würde sagen, das ist genau das, was Regierungen heute machen können, zu sagen, die Bauwirtschaftskrise ist eine Krise, ja, aber sie ist auch eine, die man jetzt genau im Sinne auch der Klimakatastrophe, die ansteht, nutzen kann, zu sagen, gut, dann lieber Markt, baut lieber nicht. Ja, ist ja überhaupt kein, also es ist vielleicht vordergründig ein Riesenproblem, aber tiefgründig vielleicht keines. Die Stadt Wien hat damals gesagt, okay, dann kaufen wir diese jetzt im Fallen befindlichen Grundstücke auf, dort wo wir können, hatten selbst welche und haben selbst ein Wohnbauprogramm erstellt. Mit genossenschaftlichen eben bis zu Bauhöfen, Material, hat die lokale Wirtschaft, Ziegelwirtschaft angekurbelt, hat lokal quasi, hat dann tatsächlich die ganze Architekturlandschaft angekurbelt und. Und aus dem kann man schon lernen. Das heißt, im Grunde war dort der Mieterschutz, also sozusagen der Mietenschutz, plus die Möglichkeit, und das wäre urwichtig heute zu sagen, okay, ich greife wirklich zu auf leerstehende Wohnungen, ja, und dafür gibt's genug Gesetzesgrundlagen, das zu tun, wie man das tun kann, dann brauche ich gar nicht enteignen. Dann kann ich es auch so, sozusagen, kann ich so einen kommunalen Wohnbau vorantreiben.
Kurz mal ein Einwand von mir. Ich hatte letztens im Tagesspiegel, Artikel suche ich euch für die Shownotes raus, da wurde besprochen, dass es ja aktuell im Laufe der laufenden Baukrise schon zu Notverkäufen kommt natürlich, dass aber da natürlich gerade das international akquiriert wird und die Kommunen sich eher zurückhalten. Und das ist sozusagen ja genau diese Phase, die man jetzt nutzen könnte, wird sozusagen verpasst. Und ja, man fragt sich, vielleicht kannst du das auch nochmal aus deiner österreichischen Perspektive nochmal auf Deutschland auch gucken, ne? Also ich wohne jetzt länger in Leipzig. In Leipzig gab es ja lange den Begriff der Shrinking Cities, in dem sind ganz viele Wohnungseinheiten im städtischen Eigentum abgerissen worden. Oder in Dresden sind zum Beispiel massiv viele an internationale Eigentümer verkauft worden. Und aufgrund von einer Datenprognose, die natürlich nie eingetreten ist, ne? Und das haben wir in Deutschland ganz oft, dass man 5 Jahre wird das und das passieren und deswegen machen wir jetzt, stoßen wir alles ab, wir müssen und dann, oh nee, war doch nicht, jetzt brauchen wir plötzlich ganz viel davon. Also da habe ich mir das Gefühl, diese Kultur so ganz kurzfristig innerhalb von so einer Wahlperiode auf eine Datenprognose zu gucken, hat dieses Land schon sehr oft in Schwierigkeiten gebracht. Und ich glaube, es passiert ja jetzt wieder, ne? Also
was wir an der Uni Kassel im Fachgebiet machen, ist eine ganz konsequente kritische Datenanalyse. Und sozusagen wirklich zu schauen, okay, wo werden Zahlen produziert, wie sind Daten politisch motiviert, die Macht der Zahlen gerade in Bezug darauf zu dekonstruieren, beinahe wortwörtlich. Und um jetzt, ob das sozusagen, man wird nie aus diesen kurzfristigen politischen Logiken rauskommen, aber in Wirklichkeit muss man, glaube ich, dort ansetzen, man muss deutlich machen, wo mit welchen Agenden die Zahlen gemacht werden und die Prognosen. Und grundsätzlich ist urspannend, weil jetzt kann man sagen, selbst in Gebieten, wo selbst jetzt noch die Leute abziehen, wo viel Leerstand ist, gibt es Wohnungsnot. Das ist total absurd. Es gibt absolut überall Wohnungsnot, trotz Leerstand, ob quasi in großen Städten, wo spekulativer Leerstand ist, oder in Städten, wo es dysfunktionaler Leerstand oder, und das ist absurd und das zeigt einfach wieder, dass diese Mehr der Markt wird schon richten, nicht stimmt. Ja? Und insofern ist es vollkommen absurd, jetzt in dieser Krisenzeit bis zu, wie du sagst, jetzt plötzlich auf den globalen Markt sich zu verlassen, das zuzulassen, dass jetzt quasi hier aufgekauft wird. Es gibt ja, wir haben mal in einer Studie für den Baukulturreport in Österreich, an dem ich gearbeitet habe, habe ich sozusagen die neoliberale Zukunftsperspektive formuliert. Das heißt, ich musste mich mit vielen auch neoliberalen Denkerinnen auseinandersetzen und die Logik tatsächlich verstehen. Und dann ist mir deutlich geworden, dass quasi es in Europa in gut gelegenen Lagen und in Europa ist jeder Quadratmeter gut gelegen, ja, in der abgelegensten Zone. Jedes Quadratmeter Grundstück ist in Zukunft so viel wert. Das heißt, das weiß jeder auf dieser Welt. Das heißt, heute, wir sehen es ja gar nicht, wie im Grunde sozusagen alle Flächen im Moment und durch jede Krise neu aufgeteilt werden. Dass da Kommunen und vor allem, es muss aber auch von der Bundespolitik ausgehen, eine Unterstützung, die nicht sagt, es muss sozusagen Incentives für den freien Markt geben, sondern es müsste jetzt massiv geschaut werden, dass diese Flächen rückgekauft werden, dass diese Häuser rückgekauft werden. Und dann auch natürlich eher aus dieser besseren dann auch Verhandlungsposition heraus dann geschaut, also dann parallel dazu, also es geht auch nicht so ein dann, sondern man muss natürlich, da sollte man glauben, dass es auch ganz viele Menschen gibt. Es kann auch einen Schulterschluss oder eine Zusammenarbeit. Es gibt so viele gute Leute auf den Unis, es gibt so viele gute Leute quasi in der Architektinnenschaft, in den ganzen Expertinnen, bis zu alle Wohnenden sind Expertinnen, ja, dass man da sagt, da schafft man viel mehr zusammen.
Aber das ist ja, ich spring kurz rein, weil das, also genau das, was du beschreibst, ne, es liegt ja so auf der Hand, was man eigentlich tun müsste. Aber es ist, also ich bin tatsächlich da auch wahnsinnig dran interessiert an dieser Friktion, die es gibt zwischen der Vision und der Realpolitik. Weil alles, was du beschreibst, ne, auch was du, wo du vorher drauf eingegangen bist, du hast die Linie ja gezeichnet, ne, also auch in Deutschland, könnte der Staat bauen, wenn er wollte. Also Clara Geiwitz hat es ausgeschlossen, dass der Staat sich engagiert. Man setzt auf den freien Markt. Wieso ist auf einer realpolitischen Ebene all diese Dinge, die du mitunter beschreibst und die auch gesellschaftlich tragfähig wären, siehe Deviant Eigenen auf einer großen Ebene, wieso scheinen die politisch nicht vorstellbar oder formulierbar zu sein?
Na gut, solange sich eine Regierung von der FDP quasi alles sagen lässt, also das kann man auch ganz klar aussprechen. Ja, also viel Eigenverantwortung und zugleich viel Getriebenheit. Ich glaube, was unsere Aufgabe, jeder, der das auf der Hand liegende sieht und sagt, warum ist das nicht möglich, hat in unterschiedlichen Formen die Möglichkeit, daran zu arbeiten, dass es hegemoniepolitisch, und das glaube ich eben sozusagen, es wird nicht über eine Top-Down-Politik, sondern wir müssen, hegemoniepolitisch heißt quasi im Grunde, müssen alle Leidtragenden sozusagen hier derart Druck machen, ziehen und so weiter. Und wie passiert das? Jetzt kann ich von keinem Menschen erwarten, der selbst gerade, was er sich alleinerziehend, drei Kinder, die Wohnung kann ich mir kaum leisten und so weiter, bitte hier große Protestaktionen zu machen. Das heißt, es muss irgendwie Arbeitsteilung geben. Und deswegen gibt's auch, so schön mit Spivak gesagt, wir haben gar nicht das Recht, als privilegierte Menschen nicht für andere sprechen zu können. Wir müssen nur wissen, wie wir sozusagen reflektieren, wie wir nicht einfach nur für andere, sondern auch mit irgendwie sprechen. Aber wir haben alle die Verpflichtung, quasi aus unseren Privilegien heraus, hier quasi viele mitzunehmen, die nicht die Zeit und Ressourcen und Energien haben, aber die noch viel betroffener sind. Und doch Beispiele aufzeigen. Aber die sind, am Ende der Tage ist es politisch. Ich wollte ein Beispiel einbringen, das auch ein bisschen, mal sagen, leicht gemacht, aber doch, finde ich, bemerkenswert ist, auch in Wien, also Wien, ich sage immer quasi, wenn ein Neoliberalismus eine Person wäre und der sagt, diese Stadt möchte ich noch knacken, dann ist es Wien, ne, sozusagen in Europa. Aber das funktioniert auch ganz gut. Da gibt's natürlich auch Loose Ends und leider auch viel Spekulation auf Grund und Boden, eben weil gerade dort, das ist übrigens ein konservativer Markt, urgeil in Zeiten der Krise, konservativ ist super, weil da quasi ist noch viel sicherer, dort anzulegen. Und zwar in einer Zeit, wo schon sehr viel gewidmet war, das muss man jetzt wiederum sagen, deswegen war das leichter, hat die Stadtpolitik darauf reagiert, auf diesen Ausverkauf der Flächen und spekulativen Ausverkauf der Flächen und hat eine Widmungskategorie entwickelt, die eine Stadtverwaltung selbstverständlich in ihrer hoheitlichen Aufgabe machen kann, ja? Nämlich zu sagen, okay, wir haben nicht nur Widmung Wohnen, sondern wir machen auch Widmung geförderter Wohnbau. Geförderter Wohnbau ist in Österreich das, was sozialer Wohnbau im besten Fall, aber für auch bis zur Mittelschicht ist. Und wenn du jetzt ein Grundstück von grüner Wiese auf Wohnen, nicht auf Wohnen, sondern auf geförderten Wohnbau widmest in Österreich durch eine Verquickung von Gesetzen, ist damit auch der Bodenpreis reduziert auf bis zu ein Zehntel von dem, was er am Markt bedeutet. Das heißt, du hast über die eine Gesetzesform eigentlich sowas wie eine effektive Bodenpreisreduktion. Und was das bedeutet, haben dann diejenigen, die schon längst im spekulativ Wiesen aufgekauft haben und mehrfach verkauft haben, dann gesagt, Moment, das ist ja quasi Enteignung von unserem jetzt schon spekulierten und bezahlten Gewinn. Und dann konnte man nur sagen, oh, ja, komisch, das ist es. Aber wisst ihr was? Es zeigt nur auf, dass Regierungen die Möglichkeit haben, zu sagen, das Spiel muss gar nicht so weitergehen. Wir können eingreifen. Und was das bedeutet hat, war nicht so sehr, dass jetzt ganz Großflächen noch, weil es waren schon fast alle verkauft, aber es hat so ein Zeichen an den globalen Markt geschickt, dass die Ausverkäufe zurückgegangen sind. Warum? Weil du plötzlich siehst, da ist eine Regierung, die nimmt ihre Aufgabe ernst. die reduziert unseren Gewinn. Komisch. Ja? Das könnte jeder machen. Jede hat die Instrumente zur Hand. Wir müssen, und das ist wahrscheinlich das Hegemoniepolitische, wir müssen irgendwie Mehrheiten produzieren, die sagen, warum tun wir das nicht endlich?
Das meinte ich eben auch nochmal mit dieser Inkompetenzunterstellung den staatlichen Strukturen, die ich würde sagen in Deutschland gerade sehr groß ist. Es gibt eine Inkompetenzunterstellung von breiten Gesellschaftsschichten. Und ja, nochmal ein Beispiel aus Leipzig vielleicht anbringen. Es gab ein ganzes Viertel, das wurde verkauft und es wurde einen Tag später mit Milliardenvergehen weiterverkauft. Und natürlich fragt man sich dann, oh, ich möchte doch nicht, dass hier die Stadt Leipzig irgendwie weiter für mich verantwortlich ist, weil ich kann sie nicht erreichen. Es gibt ja schon so ein Gefühl, dass man will, man braucht einen kompetenten Staat oder eine kompetente Verwaltung, die sich auch so aufstellt, ne?
Ja, aber kompetenter Staat braucht auch Ressourcen. Der Staat ist zusammengespart. Austeritätspolitik hat über Jahrzehnte es geschafft und jedes, ich lese ja täglich alles, was geschrieben wird zur Wohnbaukrise. Nicht alles, ich wünschte, ich hätte die Zeit, das wäre toll. Aber sozusagen, ich schaue mir die konservativen Zeitungen an und so weiter. Was wird gesagt? Staat raus, Staat reduzieren, ja? Das ist das Gegenteil zu dem, was du gerade sagst, ja? Wir wollen den kompetenten Staat, heißt, nehmen wir mal nur Vonovia oder nehmen wir mal nur was immer, ja, Buwok. Die haben, das ist Kompetenz, ja, beziehungsweise nicht Kompetenz, das ist Potenz, ne? Da hast du sozusagen wirklich die Anwälte, die Wirtschafter, die Steuerwirtschafter, die wissen ganz genau, welchen Stadtteil von Leipzig sie kaufen können. Um wie wenig, und die wissen vorher schon, wie viel sie am nächsten Tag verkaufen. Und die haben den Deal des nächsten Tages schon in der Hand, ne? Wenn sie kaufen. Stehen gegenüber einer vollkommen zusammengeschrumpften Stadtverwaltung, ja? Die quasi gar nicht dieses Viertel vielleicht gar nicht im Blick hat, weil sie so viele tausend Sachen machen müsste, zu denen sie alles nicht kommt. Das ist ein vollkommenes Ungleichverhältnis. Das heißt, die Frage ist, es ist wirklich ein Teufelskreis, weil wir würden das gern, wir brauchen es jetzt und es ist aber jetzt nicht da. Ich frage mich auch immer selbst, wo kann ich am meisten tätig sein? Ne? Also ich bin ja auch gern leidenschaftlich bauende Architektin und freue mich, Miethäuser-Syndikatsprojekte umzusetzen. Die dauern 5 Jahre und quasi dann am Ende steht ein tolles Ding da, ist toll. Aber ich habe dann auch gemerkt, vielleicht, ja, entweder man geht in die Politik oder ich habe mich jetzt entschlossen, sozusagen wirklich ist im akademischen Bereich eine Alternative aufzubauen, die einfach sagt, okay, da ist es braucht ein Multiplikationsfeld, wo es möglich ist, dass es nicht wenige von uns sind, sondern dass es ganz viele sind, dass wir verstehen, dass wir einfach die tiefen Hintergründe dieser Misere verstehen und unterstützen können. Ich habe einen Traum, dass wir einen Postgraduate machen, der im Grunde wirklich Menschen so weit, also interessierte kritische Planerinnen so mit ausbildet in Zusammenarbeit mit den Verwaltungen, dass wir Verwaltungen unterstützen aus dem Uni-Bereich heraus und gleichzeitig aus der Verwaltung zurück quasi im Uni-Bereich lernen, wo die Themen sind.
Ja? Vielleicht kannst du das gleich nochmal genau die Ausrichtung deines Lehrstuhls nochmal kurz erklären. Ich habe nur nochmal eine Frage, weil du es eben auch angesprochen hast, die Datengrundlagen, auf die wir uns beziehen und die ja auch oft an den Unis entstehen. Du hast ja auch schon sozusagen die neoliberalen Umwälzungen beschrieben, die ja auch ganz stark an der Uni, in der universitären Landschaft in den letzten 30 Jahren gewirkt haben. Ne? Also das heißt, die Grundmittel sind massiv gestrichen worden. Sehr viel läuft über Projektförderungen. Das führt dann immer zu befristeten Stellen. Oder auch, also bei den meisten Berufungsverhandlungen muss man ja dann eine Fördermittelzusage abgeben. Und das heißt, man muss ja Fördermittel einwerben. Und wenn man sich da jetzt so die Fördermittellandschaft anguckt, Zukunftsbau oder so, du hast da zwar Grundlagenforschung, das ist komplett finanziert, aber bei allem anderen hast du ja auch wieder, musst du immer wieder die Unternehmen mit reinholen, die dann ihre Ansprüche natürlich stellen zur Forschungsausrichtung. In der Architektur und Bauwirtschaft ist es noch begrenzt, aber es gibt ja große Forschungsprojekte mit E.ON zusammen, mit den ganzen Energiekonzernen, auch mit der Immobilienwirtschaft. Das heißt, auch in diesem Bereich sind die ja ganz stark aktiv und können natürlich über Gestaltungsmittelgeld sehr viel anschieben.
Klar. Aber die Forschung ist nichts anderes wie auch die Architekturpraxis. Man muss sich überlegen, mit wem man ins Bett geht. Oder man muss sich überlegen, mit wem man ein Projekt macht. Ich würde es nicht machen. also im Gegenteil, es wäre für mich toll, wenn Vonovia mal anklopfen würde, aber eher machen wir Unabhängige und ja, weniger finanziert ist doch vollkommen egal. Es gibt vor allem die Ressource des sozusagen denkender und kritischer Studierender, quasi, wo ich sagen muss, es ist wichtig, dass wir alle oder dass wir möglichst viele, quasi auch die Aufgaben, die wir stellen, dass die sinnvoll sind. Also quasi ich habe eine didaktische Aufgabe zu schauen drauf, und das ist mir auch sehr wichtig, dass die Studierenden und dissertierenden Menschen sozusagen, die ich mit unterstütze, dass die höchst qualitativ quasi wirklich rausgehen und wissen, die können was. Und dann ist die Frage, was können sie, und zwar, was haben sie gelernt, in welcher Form behandeln sie Themen? Und gleichzeitig kann ich selbstverständlich shapen, womit sie sich beschäftigen, wenn sie sich das Wie beibringen. Ne? Und das ist, glaube ich, da müssen wir ordnen, da gibt es so viele Schrauben zu drehen. Ne?
Kannst du das mal ganz genau erklären?
Warum wie und was?
Genau. Aber wie du auch im Studienverlaufsplan, also im Bachelor und Master, sind das dann wie, also wir denken ja mal in Entwürfen oder Studio oder also wie, wo tauchst du sozusagen mit dem Lehrstuhl auf und was wird bearbeitet?
Also unser Lehrstuhl ist, und das ist eben toll, ein Entwurfs- und Forschungstheorie-Lehrstuhl. Das war mir auch wichtig, dass es immer gekoppelt ist mit der Praxis. Und er heißt so unsexy, wie ich nie gedacht habe, dass ich in meinem Leben jemals eine Professur übernehmen werde, nämlich Bauwirtschaft und Projektentwicklung, bis ich gemerkt habe, dass das eigentlich genau die Themen sind, in denen wir tätig sein müssen. Und nämlich gerade ich, die Kunstakademie studiert und so weiter, eigentlich viel stärker aus einem sozusagen künstlerisch-kritischen und damit auch natürlich eigentlich der klassischen Architektur heraus, ja, aber eben über meine auch lange Praxis, was kollaborativer Wohnbau, öffentlicher Raum und so weiter betrifft, ich gemerkt habe, okay, wenn wir in der Architektur nicht nur letzte Dienstleister sein wollen für die Aufgaben, die uns gestellt werden, dann wissen wir alle, dass wir uns eigentlich auch mindestens in der Phase 0 beziehungsweise irgendwo auch in den Grundlagen beschäftigen müssen. Und wenn wir uns überlegen, mit diesen wieder in dieser Zeit heute, dann, so bin ich auch angetreten und das ist auch wirklich mein Ziel, zu sagen, okay, wenn dieser Lehrstuhl Bauwirtschaft und Projektentwicklung heißt, dann gehen wir es wirklich ganz strukturell an, indem wir uns fragen, was heißt bauen? Und nämlich Bauen im Sinn von tatsächlich ein Umbauen, Weiterbauen, das Bauen selbst als gut bauen, neu bauen sozusagen zu hinterfragen. Das ist ja auch ganz offensichtlich in allen Medien, heißt ständig, wir müssen 400.000 Wohnungen pro Jahr neu bauen. Das streiche ich immer neu durch. Was heißt das? Umbauen, ja. Wenn wir wissen, wie viel Leerstand parallel dazu steht, ja, wie viel Bürohochhäuser und so weiter. Das sind Themen, die nehme ich dann eins zu eins quasi wirklich in die Studios rein. Und wir hatten ja im zweiten Semester einen Riesenschwerpunkt Leerstand, wo im Grunde quasi das Studio, das heißt wirklich die Entwürfe, ganz konkret sich Gebäude, drei große Gebäudekomplexe in Kassel hergenommen haben und sozusagen dafür Umbau- und Weiternutzungskonzepte entwickelt, das heißt auf einer baulichen Entwurfsebene. Parallel dazu Seminar plus aus der Vorlesung heraus viele Studierende quasi in die Stadt geschickt, um Leerstand zu erkennen, zu dokumentieren, festzuhalten. Wir haben einen Juristen auf meinem Lehrstuhl, mit dem wir wiederum festhalten, wie können wir Leerstand überhaupt öffentlich machen, wiederum ohne Privatrecht. Da gibt es ja riesige, sozusagen auch da Problemstellen, was zählt mehr, ja, sozusagen in unterschiedlichen rechtlichen Lagen. Und dann gab es ein Theaterstück, das war überhaupt das Schönste, das war eigentlich die Basis von Aktivistinnen in Frankfurt. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet und waren quasi die Rolle, die Wissenschaft hat festgestellt und haben bei jedem Theaterstück jeweils live quasi ins Telefon durchgegeben, wie viel Quadratmeter Bruttogeschossfläche wir in Kassel sicher sind in dem Moment, das leer steht, aufgrund unserer Forschungen. Und das wurde dort gekoppelt in dem Theaterstück mit wirklich einer irrsinnig traurigen Geschichte eines Obdachlosen, der in einem Leerstand dann sogar in einem Brand zu Tode gekommen ist. Also so, aber was wir wiederum nicht leisten können, aber in dieser Arbeitsteilung Theater leisten kann, ist wirklich mitten in die Mittelschicht reinzutragen, was ist eigentlich die Verbindung von Obdachlosigkeit und Leerstand. Und ja, und sowas finde ich toll. Ich meine, es passiert nicht immer, dass du so riesen koppeln kannst, aber zum Beispiel nehmen wir jetzt diesen Leerstandsschwerpunkt, haben wir weitergezogen. Und dann gibt es halt weiter ein Seminar, das sich dann Critical Cartography nennt und wirklich die Studierenden GIS und kartografieren und alles lernen. Es geht aber um Lehrstuhl in Kassel. Ne? Und gleichzeitig haben wir eine Assembly gestartet mit NGOs und Leuten Betroffenen in Kassel, die wir jetzt weiterführen und jedes halbe Jahr, das machen wir aus unseren sozusagen Ressourcen heraus, wo wir außerhalb von Akademie wirklich mit Leuten, mit Betroffenen und dort Vernetzungsarbeit leisten. Und wir nennen es sowas wie den Ball in der Luft halten. Und jetzt hat aber zum Beispiel eine andere Initiative den aufgegriffen und sagt, sie machen die nächste Assembly wunderbar. Es geht uns nicht darum, dass wir jetzt über Jahre hinweg, aber wir wollen, dass das Thema bleibt. Und wir können jetzt uns darauf, wir können uns darauf konzentrieren, Druck zu machen auf die Politik und wirklich ein Booklet zu erstellen und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Das ist ein Thema, Leerstand. Bin überzeugt, also da steckt so viel drin von all dem, was wir gerade besprochen haben.
Ja, man darf nur gespannt sein, wie es da noch weitergeht, weil du bist ja noch gar nicht so lang an diesem Lehrstuhl. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt das zweite, das dritte Jahr? Zweite?
Zweite.
Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich kenne dich eigentlich noch aus meiner Zeit in Graz, als du vor sehr langer Zeit mal an der TU Graz vorgesprochen hast für eine Professur. Mhm. Und du hast die Professur jetzt als Österreicherin in Deutschland bekommen. Manche würden jetzt sagen, auch vielleicht aus politischen Gründen, dass du keine Professur in Österreich bekommen hast. Was heißt es denn, so einen politischen Take zu haben für einen selbst, wenn man praktiziert? Sowohl also als praktizierende Architektin, aber eben auch in der Akademie.
Wenn ich jetzt quasi kurz 5 Minuten lang über Leerstand gesprochen habe, ne, ist ja vollkommen absurd, dass das so ein politischer Take genannt wird. Eigentlich. Weil wenn ich jetzt gesprochen hätte über marktwirtschaftliche Logiken in Immobilieninvestitionen, hätte man mir das in meiner Professur als vollkommen normal ausgelegt. Und ich glaube, das ist das, was ich eigentlich angetreten bin, zu sagen, ich möchte die Normalität des Diskurses hinterfragen, ja, und auch der Themen. Und das geht eben dann auch weiter. Ich komme gleich zu dieser Frage nach der Praxis zurück. Aber um das kurz abzuschließen, weil ich will auch Wirtschaft so hinterfragen, Bauwirtschaft, ich möchte Projekt hinterfragen und ich möchte die Entwicklung hinterfragen. Das sind alles Begriffe, modernistische Wachstumsbegriffe, Marktlogikbegriffe, die man alle auch ändern kann. Und Wirtschaftsformen auch als diverse Wirtschaftsformen, feministische, solidarische, schauen kann, welche es gibt und die sichtbar machen. Also das sind sozusagen meine Agenden, die mich noch lang beschäftigen können in dem Fachgebiet. Ja, am Ende ist man immer sozusagen, jeder schaut, probiert, wo man sozusagen einen Platz findet und es muss sich auch finden. Ja, es muss der Ort und die Zeit richtig sein, um halt eine Position dann auch zu besetzen. Aber grundsätzlich muss ich da ehrlich sagen, finde ich nichts davon so viel politischer als vieles andere, was im Raum steht. Aber es ist vielleicht ungewöhnlicher, dass wir endlich diese Themen wirklich konsequent und strukturell angehen. Und in der Praxis, was war das deine Frage?
Was es für dich heißt, und ich habe, das ist natürlich, hat schon ein bisschen darauf abgezielt, dass meine eigene Erfahrung an der TU Graz war sehr entpolitisiert. Ne? Also ich habe studiert, ohne überhaupt jemals einen Berührungspunkt zu haben mit den Themen, über die wir heute die ganze Zeit sprechen, und bin dann aus Gründen irgendwie in diese Themen gefallen, einfach weil ich mich persönlich auch dafür interessiert habe, und dann gab es aber auch immer das Gefühl, oder es wird mir teilweise auch heute noch vermittelt, das ist kein Architekturthema. Ne? Man ist quasi so branchenextern unterwegs. Mhm. Also was ja auch total ein Widerspruch ist, weil du hast es jetzt auch schon umfassend erklärt, warum diese Dinge einfach auch miteinander gedacht werden müssen, um überhaupt irgendeine Wirkmächtigkeit zu entwickeln.
Schau, ich denke mir, wie sehr, also ich hatte das vor kurzem, das Gespräch, da hat auch ein Student von mir über Enteignung gesprochen in der Präsentation. Dann sagt die Kollegin zu mir, boah, ist schon krass, ne? Wie sozusagen die Studierenden, ist das nicht urnaiv? Dann sage ich, wir haben uns schon wirklich sehr intensiv damit befasst, aber darf ich umgekehrt fragen, findest du es nicht total naiv, wenn jemand, und wir das vollkommen akzeptieren, die Studierenden ständig sagen, dieser privatwirtschaftlich organisierte Raum ist offen für alle? Ja? Also sagen, wie oft hören wir total eigentlich krasse Sachen, die wir solche nicht verstehen oder auch Fachfremde? Ja, wenn in der Architektur Architektinnen, um nicht nur die Studierenden zu nennen, wir alles als Schaffende quasi unter Anführungszeichen die absolut soziologische oder marktwirtschaftliche oder sonstige Themen als gegeben akzeptieren, ja, oder sozusagen einbetten, dann tun wir das mit einer ähnlichen und schlimmeren Naivität, wenn wir sie nicht sozusagen thematisieren, als wenn wir endlich sozusagen diese Themen in der vollen Breite mit aufmachen. Das heißt aber nicht, darum habe ich auch vorher explizit zum Beispiel einen Juristen angesprochen, ich glaube nicht, dass wir die besseren Juristinnen sein sollen oder können. Oder auch gewisse Themen, wir machen zum Beispiel Ökobilanzierungen und so weiter, natürlich holen wir uns da auch Spezialistinnen, ja, um zu sagen, es gibt halt eine Arbeitsteilung in diesen Feldern. Wir müssen auch nur wissen, wen wollen wir jeweils mit sozusagen an Bord haben, um auch wiederum präzise und gut zu arbeiten. Ja, also dass man das lange nicht gehört hat, ich glaube, das ändert sich jetzt sehr. Ich glaube, man hat eigentlich urpolitische Dinge gehört, die man aber nicht gehört hat und nicht als politisch verstanden hat. Und auch nicht sich dagegen wehren konnte, weil sie so eingebettet waren in eine Nicht-Konflikt-Situation.
Ja, es ist ja genauso wie die meisten ja, also in unserem Alter oder so wie ich, zwei Museen und eine Bibliothek in ihrem Studium geplant haben, was ja eigentlich einen vollkommenen, eine Wirklichkeitsverweigerung ist, ne? Weil es ist ja klar, dass 99% oder 99,9% niemals diese öffentlichen Bauten.
Umgekehrt, man könnte auch sagen, ja, so wie wir jetzt sagen, okay, wir beschäftigen uns mit Leerstand oder mit sozusagen Leerstandsweiternutzung, könnte man sagen, ja, träum weiter, ne? Könnte man sagen, ja, ist doch schön. Damals hat man geträumt, dass wir alle nur Bibliotheken und Museen bauen werden, ja. Ich hätte nichts dagegen, hätten wir viel mehr davon, offen, frei und so weiter, ja. Es ist natürlich, Studium soll immer irgendwie auch träumerisch unter Anführungszeichen sein. Und ich glaube, im Moment in dieser harten Situation ist es tatsächlich wichtig, dass wir motivieren, von einer anderen bis hin zu Bau- und Wirtschaftssituation, Lage, Formation, dass wir träumen von anderen Projektentwicklerinnen. Und das bringt mich eben zu meiner Praxis. Das ist etwas, was ich wirklich leidenschaftlich gern mache. Teams, Gruppen, NGOs zu unterstützen, die eigentlich überhaupt keine klassischen Projektentwicklerinnen sind und wir sie mit bis zu Direktkredit, Privatkredit, Kreditkampagnen und so weiter dorthin tragen, dass sie sagen, so, und jetzt mein letztes Projekt, das ist ein 5-Millionen-Euro-Projekt, sind angetreten, Schöner Leben ohne Raiffeisen als Name, das ohne Bank zu machen, wir haben das umgesetzt ohne einen Euro von der Bank. Das ist toll. Und es ist ein super schönes Projekt geworden. Es ist heute ein wichtiges Zirkuszentrum plus sozusagen ein echt schöner und gerade in Zeiten auch einer sich immer stärker ausdifferenzierenden Clubkultur, ein Ort, wo man sagt, es ist ein guter Safe Space geworden, wo man sich Leute auch gerne treffen, hat Betriebswohnungen, wo viele Menschen zusammen quasi diese Betriebe leiten und zu zeigen, dass es alternative Modelle gibt, sowohl Finanzierungsmodelle als auch Betreibermodelle plus sozusagen eine Unabhängigkeit. Und in dem Fall war es sogar vom Staat und vom Markt. Ja. Und die bauen eben gemeinsam mit anderen Projekten sowas wie das Deutsche Mietshäuser-Syndikat in Österreich auf. Also da gibt es jetzt einige Projekte, die wachsen, also wo immer mehr, trotz der Baukrise, das ist auch toll zu sehen, nämlich wer baut dennoch weiter, wenn die private Wirtschaft nicht baut, ja. Es sind die sagen, ja, es ist unser Zuhause, wir brauchen's. Und dann findet man kreative Wege, dann spart man ein bisschen ein. Wir haben mehrfach umgeplant, weil wir auch mitten in die Bauwirtschaftskrise reingerutscht sind. Und jetzt sitzen sie da und es ist fast fertig.
Ich glaube, das war schon ein ziemlich guter Abschluss, würde ich sagen, als Inspiration auch, was man alles machen kann und was man schaffen kann. Vielleicht magst du für alle Leute, die gerade so am Berufsanfang sind, schon raus aus der Uni und jetzt sich dieser Praxis konfrontiert sehen, vielleicht einen Ratschlag geben. Wo lohnt es sich hinzuschauen oder was lohnt es sich zu lernen?
Einen Ratschlag gibt's da gar nicht, glaube ich. Ich glaube, ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe auch einige Zeit lang in Büros gearbeitet. Ich finde das auch übrigens gar nicht schlecht, nämlich genau dieses auch einfach, es gibt sowas wie ein Lernen. Na, wie funktionieren Strukturen, und so weiter. Aber ich habe sehr provokant und damals jung und stürmisch gleich mal auf meine Webseite geschrieben, dass wir Ja und Nein sagen, Ja zu dem und dem, natürlich auch zu Museen und Bibliotheken und so weiter, öffentlichen Bauten und öffentlichen Wohnungen und so weiter, aber auch gleich mal Nein. Nein zu suburbanisierenden Einfamilienhäusern, nein zu Spekulationsbauten, nein zu rassistischer und diskriminierender Architektur und so weiter. Ich kann mich damals erinnern, ich war recht sozusagen halt jung, auch so genau diese ersten Schritte. Am meisten dafür, nämlich vor allem über den Einfamilienhaus-Saga, wurde ich kritisiert von Kolleginnen, die gesagt haben, wie kannst du das sagen? Das ist, damals war das so der erste Auftrag, ne? Der klassische erste Auftrag. Für irgendeinen Freund oder Freundin oder Bekannte baust du das Einfamilienhaus. Da habe ich gesagt, erstens mal kann ich sagen, was ich will, damit tue ich dir noch gar nicht weh. Ja, also es war wirklich so, wir waren beleidigt, dass ich das gesagt habe. Aber es ist auch so das schlechte Gewissen. Und dann sage ich, okay, nee, weil es einfach nicht möglich ist für mich, dass ich zum einen mich theoretisch schreibend damit auseinandersetze, dass wir nicht weiter versiegeln sollen. Und selbst wenn ich das schönste Versiegelungsprojekt machen würde, noch viel schöner als alle anderen, würde ich trotzdem mit versiegeln. Also nein, insofern schreibe ich, dass ich das nicht machen werde. Und das hat aber, glaube ich, zum einen kam das aus dem Gedanken heraus, dass jeder Auftrag, ein Einfamilienhaus, also ich hoffe, dass wirklich fast niemand mehr, der jetzt hier zuhört, ein Einfamilienhaus planen würde. Nehmen wir irgendwas anderes, irgendwas, das sozusagen spekulativ quasi nicht dem entspricht, woran wir politisch glauben. Das nimmt dir einige Jahre deines Lebens, ja. Diese Zeit als Energie und offen zu halten für andere Projekte, die vielleicht nicht sofort auf der Hand liegen, nicht sofort in der Türschwelle quasi als Auftrag da sind oder so, aber Netzwerke zu bauen. Manchmal fragen mich Leute, wie kommen diese eben dann wirklich, das sind ja Leute, die politisch aktiv sind, diese Gruppen auf dich zu, um sozusagen dann mit dir was planen oder mit uns als Büro was zu planen, sage ich, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Das ist eine wirkliche, ein auch Vertrauen aufbauen. Ja, auch am Anfang war ich nichts anderes als jede andere junge Architektin, die eigentlich am ehesten skeptisch betrachtet worden ist, als eine von denen, die mit Investoren immer das machen, was Betroffene das Leben schwerer gemacht. Ja, wir stehen eigentlich leider bis heute als Architektinnen auf der Complicit-Seite der Spekulation und sozusagen derer, die nicht quasi aus der Opposition heraus oder die nicht an einer anderen, an einem guten Leben für alle arbeiten. Weil wir strukturell oftmals oder große Büros natürlich stark auf Seite des Marktes stehen. Und dieses Vertrauen aufzubauen, zu sagen, dass es hier Architektinnen gibt, die eben tatsächlich, die auch ihren Job ernst nehmen, ja, selbstverständlich, die gute Architektinnen sind, die eine Sensitivität und Qualität im Raum, im Stadtraum, im gebauten Raum nicht nur sehen wollen, sondern auch umsetzen, aber sich dazu bekennen, dass sie das nicht für jeden machen und nicht für jede Situation und gleichzeitig auch da sind, vielleicht für manchmal schwierigere Sachen. Es ist nicht so leicht mit Gruppen, die sich selbst organisieren oder auch Menschen, die gar nicht so viel Zeit haben zu planen. Aber wir haben ein anderes Projekt gemacht im 16. Bezirk in Wien, das haben wir intersektionales Stadthaus genannt. Das war mit einer Gruppe an durchgängig unterschiedlich intersektional eben betroffenen Menschen, alle kein Geld hatten. Sie hatten nur ein paar hunderttausend Euro, was sie genannt haben, Nazi-Geld, das sie geerbt haben von Nazi-Großeltern, wo die das geerbt haben, gesagt haben, das greife ich nicht an, wenn, dann gebe ich es quasi in irgendein gutes Projekt. Und aus dem Impetus heraus haben sie ein ganzes Haus, ein Zinshaus, das sie zur Gänze mieten konnten, umgebaut zu einem Einküchenhaus mit fast keinem Geld. Es war das billigste Projekt, das ich gemacht habe. Es war aber so wertschätzend auf jeder Seite. Ja? Also sagen, es war klar, es gibt wenig Geld, aber wir haben uns dann darauf geeinigt, jeder auf dieser Baustelle, jeder und jede, hat für jede Stunde Zeit ihres Lebens, kriegt dasselbe Geld. Das heißt, ich kriege dasselbe Geld als Architektin, als Mitarbeiterin, sozusagen wie der Baumeister, wie der Tischler und wie dort jemand, die eine Regipswand aufstellt. Ob die sich übrigens das selbst dann ausgezahlt haben, weiß ich gar nicht. Aber das Schöne war, also nach einer Architektenkammer, Logik, wäre der Stundensatz viel zu wenig gewesen. Dadurch, dass aber wirklich jede Stunde bezahlt wurde, weil einfach so klar war, jede Stunde zählt gleich viel, habe ich wahrscheinlich so gut oder gleich gut, so gut verdient wie bei keinem anderen Projekt, wo du nicht wertgeschätzt wirst, sozusagen im Sinn von Pauschalen und dann arbeitest du endlos. Jedes Projekt, jede Besprechung war super vorbereitet. Ja, es waren quasi, wir hatten dann Besprechungen in 3 Sprachen, weil quasi so unterschiedlich, jeder Satz wurde 3-mal übersetzt. Trotzdem waren die Besprechungen kurz und knackig und wir haben, die sind bis heute, es ist für mich das herzerwärmendste Projekt, weil es quasi eines ist wieder, dass wir als Architektinnen gar nicht erfinden können, aber wir können es unterstützen und wir können sie total, wir können es quasi machbar machen.
Das war das Schlusswort, würde ich sagen. Gabo, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und fürs mit uns sprechen. Es war ein ganz tolles Gespräch. Und
danke euch und super Raum.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!